Was würdest du anders machen beim nächsten Mal, wenn du nochmal gründen würdest?
Ich würde früher gründen.
Das ist mal ein richtig guter Appell.
Warum?
Ja, tatsächlich. Ja, weil ich mir macht es tatsächlich Spaß, also auch diese Eigenständigkeit, diese Unabhängigkeit, nicht bei einem Konzern zu sein, nicht jemanden neben einem, unter einem, über einem irgendwie zu haben, sondern wirklich selbstbestimmt das Ganze zu machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin selbst auch fein damit, mit die ganzen verschiedenen Kontakte. Wie gesagt, ich habe auch selbst ein paar Objekte, dieses ganze Netzwerken, sage ich mal, mit Investoren, mit Banken und mit allen Parteien, das macht mir tatsächlich auch Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz in der, Patrick, korrigiere mich, dritten Staffel. Mittlerweile schon, wir haben ja unseren Schnitt immer in den, ja. Und wir hoffen, ihr hattet alle einen ganz, ganz fabulösen Sommer. Mein Name ist immer noch Anne Brackhoff.
Ja, und mein Name ist auch immer noch Patrick Bayer. Ich habe nicht geheiratet, bin nicht geschieden. Ich kann nur mit meinem Namen dienen bis dato.
Das freut mich. Ja, wir hatten eine Berufsschullehrerin, die hat immer zu Beginn eines neuen Lehrjahres gefragt, ob irgendwer geheiratet hat oder geschieden wurde, ob ein Name korrigiert werden muss. Deswegen gut, dass wir das geklärt haben. Wir sind aber heute nicht allein, wir sind nicht unter uns, sondern wir haben heute mal wieder einen ganz wunderbaren Gast bei uns, und zwar den lieben Jonathan. Wir freuen uns ganz sehr, dass du da bist. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen aus Freiburg. Ich bin Jonathan Wenschlomo und komme aus Freiburg. Ich habe mich vor circa einem Jahr selbstständig gemacht als Immobiliensachverständiger. Genau, und wir hatten die Freude, in Bad Neuenahr auf einem Kongress uns kennenzulernen. Ich höre regelmäßig eure Folgen und ich freue mich, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ist mir eine große Ehre.
Ja, vielen Dank, uns auch. Und schön, dass es geklappt hat. Genau. Man muss ja überlegen, der Kongress war im Januar. Jetzt haben wir es doch tatsächlich Juli, wenn wir aufnehmen, wenn es veröffentlicht wird, September. Das Jahr ist also quasi rum. Gewissen Dingen würde ich aber tatsächlich dann doch auch in der dritten Staffel treu bleiben. Und zwar, bevor wir uns dann jetzt gleich ganz auf deine Gründergeschichte stürzen, auf die wir uns auch schon sehr, sehr freuen, weil, wie gesagt, es ist ja immer ganz wunderbar, auch mal von Kolleginnen und Kollegen zu erfahren, wie sie so in diesen Beruf gefunden haben. Und du hast ja auch ein ganz eigenes Sachgebiet, auf das du dich ein Stück weit schon spezialisiert hast, das du gern vorstellen magst. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Patrick, was war denn dein Highlight im Sommer?
Es kommt noch. Ich habe ja noch meine Wanderung vom Gardasee nach Venedig vor mir. Und dem fiebere ich jetzt entgegen. Und dazu führt dann letzten Endes, dass ich in der Vorbereitung ja sehr, sehr viel wandern muss schon mal. Und das ist bisher mein Highlight. Ansonsten, ich war mit den Kindern im Urlaub in Sizilien, habe zwei tolle Erlebnisse gehabt. Einmal die Besteigung des Ätna mit den Kindern. Und die Lebensmittelvergiftung nach dem Seafood-Barbecue. Aber es war beides für sich genommen ein Erlebnis, finde ich.
Oh, war ja. Naja, so viel zum Summerbody. Tatsächlich, Gott sei Dank, dass du jetzt wieder hier sitzt und wir jetzt in unsere neue Staffel starten können. Beziehungsweise ist ja alles so ein bisschen zeitlich total verworren, weil wir haben ja eigentlich noch Sommer vor uns. Aber wenn wir die Folge veröffentlichen, dann haben wir es tatsächlich schon wieder Herbst. So, lieber Jonathan, jetzt einmal zu dir. Du hast uns, oder wir haben uns ja auf dem Jahreskongress von Sprengnetta kennengelernt, also auch mal live kennengelernt. Das heißt, wir durften uns sogar schon mal die Hand schütteln. Das ist nicht so häufig bei vielen Podcast-Gästen, die wir bedingt durch unsere deutschlandweite Bekanntheit an den Tag legen dürfen. Wie gesagt, hol sehr, sehr gerne mal alle kurz ab. Wie bist du zum tollsten Job der Welt gekommen? Ich habe gesehen, du hast ja auch eine Bankausbildung gemacht. Ne? Damit sind wir ja dann jetzt schon drei. Das ist so eine, weiß ich nicht, Ist das so eine Branchenkrankheit, dass wir alle mal wenigstens einmal die Sparkassenkrawatte oder die Volksbanknadel getragen haben müssen, um hier arbeiten zu dürfen?
Ja, es sieht fast so aus. Bei mir ist es tatsächlich schon über 20 Jahre her, dass ich meine Ausbildung gemacht habe zum Bankkaufmann. Das war wirklich damals ganz klassisch die Ausbildung. Allerdings war es dann relativ schnell so, dass ich nach der Ausbildung gemerkt habe, ich will tiefer irgendwie in das ganze Ökonomische einsteigen. Habe dann ein Studium gemacht zum ganz normalen Volkswirt, Diplom-Volkswirt. Und habe meine Schwerpunkte damals dann im Studium tatsächlich auf Finanzen und Immobilien Themen gelegt, habe meine Diplomarbeit und auch meine Doktorarbeit dann im Bereich Immobilien im weitesten Sinne gemacht, bin dann aber tatsächlich weggekommen von Immobilien, sage ich mal, und bin klassisch nach Basel ins Finance zu einer großen Versicherung und war dort erstmal im Risikomanagement und habe dann auch das Financial Planning gemacht. Und dort hatte ich aber sehr viele Berührungspunkte dann mit dem M&A-Team und mit Unternehmensbewertungen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich jetzt gemerkt habe, so ein Unternehmen zu bewerten, das sind ähnliche Cashflow-Modelle, das ist sehr nah verwandt mit dem Ertragswertverfahren, das wir ja als eins der drei gängigen Bewertungsverfahren eben auch anwenden. Und tatsächlich habe ich mich jetzt auch spezialisiert auf Renditeobjekte, kann man eigentlich fast so sagen, da tatsächlich meine Hauptauftraggeber tatsächlich Kunden sind, die ein Gutachten haben möchten fürs Finanzamt, das am Schluss beim Finanzamt landet. Und dort ist in der Regel dann das Ertragswertverfahren tatsächlich auch das angewandt wird.
Spannend, darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Aber Patrick, ich stelle immer wieder fest, es gibt ja immer so zwei Welten, wenn man sagt, man kommt aus der Bank, ne? Es gibt dann so, ich habe mal in Basel gearbeitet oder ich habe in Greiz oder in Van Eyck gearbeitet. Also richtig? Wir sind da mehr so die ländlichen Banker, aber sehr interessant. Bei mir war es genau genommen Berger Wünschendorf. Aber
okay. Ja, man muss wissen, Basel ist tatsächlich ja hier eine Pendelstrecke von Freiburg. Das ist eine ICE halt, ist Freiburg-Basel. Also die Schweiz ist tatsächlich hier nicht so unüblich.
Das macht es nicht besser.
Ich habe mal,
wenn ich überlege, dass ich in Greiz-Pole gelernt habe.
Ich wollte ja eigentlich nie in dieses Geschäft rein. Also Immobilien haben mich damals so gar nicht interessiert. Ich bin dann tatsächlich irgendwann in der Baufi gelandet, ne? Aber so hat mich das gar nicht interessiert. Ich wollte, als ich angefangen habe, auch in der Ausbildung, ich wollte immer in den Wertpapierbereich. Ich wollte an die Börse. Und ich habe auch, das werde ich nie vergessen, bei Lang und Schwarz in Düsseldorf an der Börse ein einwöchiges Praktikum gemacht. Das war ein Highlight, da in so einem Broker-Raum zu sitzen. Jeden Mittag gab es dann Tommy Lang von Lang und Schwarz, der dann immer irgendwie Buletten und Kartoffelsalat bestellt hat. Das war schon ein Erlebnis. Und nach der Woche fand ich das eigentlich noch cooler. Aber ich bin dann irgendwie davon abgekommen. Ich weiß gar nicht, warum so genau. Also doch, also eigentlich habe ich festgestellt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man Banker ist und ich sag mal, an der Quelle sitzt und nicht so viel zu tun hat, dann fängt man ja auch gerne an, so ein bisschen mit Wertpapieren zu spielen. Und ich meinen fulminantesten Verlust habe ich mit Philipp Holzmann Optionsscheinen gehabt, weil ich nie gedacht habe, dass Angela Merkel diesen Laden vor die Wand fahren lässt. Oder war das überhaupt Angela Merkel? Ja, ich glaube schon, oder? Gerhard Schröder? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt eigentlich, ich sollte sowas nicht beraten. Das ist einfach nicht gut. Und dann blieben ja nur noch die Immobilien über.
Und die Schulden. Das war nämlich so mein Weg in diese Welt tatsächlich. Ich fand immer den Part cooler, wo die Leute sich hochkant verschuldet haben, als da, wo das Geld hingeflossen ist. Naja. Also wir haben es immer genannt, Rückwärtssparen. So, und vom Rückwärtssparen jetzt wieder zurück zu dir, Jonathan. Du hast ja dir, wie wir alle, glaube ich, erträumen, aber glaube ich zu Beginn noch nicht alle so final entscheiden können, deinen Schwerpunkt gelegt. Ne? Also du hast dich ja, wie du schon gesagt hast, auf Ertragswertobjekte konzentriert, aber auch deine Gutachterart oder deine Auftragsanlässe sind ja relativ fokussiert. Magst du vielleicht dazu kurz nochmal ausholen, wie du dazu hinkamst?
Genau. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so passiert. Also Immobilien war tatsächlich auch in der Zeit, als ich bei der Versicherung in Basel war, schon immer so ein bisschen mein Hobby. Ich bin selbst auch klein, sage ich mal, investiert und habe mir auch schon immer viele Objekte angeschaut, habe selbst immer meinen Excel gehabt und immer schon mal selbst bewertet. Und da habe ich eigentlich auch immer schon geguckt, ja, was bringt es eigentlich an Erträgen, an Mieten, und da war ich eigentlich immer schon sehr nah an den Erträgen dran. Wie das jetzt so kam, war tatsächlich, dass die Aufträge, also ich habe ein großes, relativ großes Netzwerk, ein ehrenamtliches Netzwerk mir aufgebaut gehabt, schon bevor ich jetzt begonnen habe. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Und so bin ich an Aufträge gekommen, wo es tatsächlich um die gutachterliche Kaufpreisaufteilung geht, vor allen Dingen dann im Raum Frankfurt. Bin ich auch dann tätig, also in Freiburg, Raum Freiburg und Frankfurt, eigentlich so das Ding, das ganze Rhein entlang, die dann eben eine Kaufpreisaufteilung möchten, um den Gebäudeanteil, die Aufteilung des Gebäudes und des Bodens aufzuteilen und eben die Nutzungsdauer dann eben zu verkürzen. Das sind ja die beiden Hebel. Zum einen den Gebäudeanteil so hoch wie möglich zu haben, und dann, das ist natürlich ein Trade-off zur Nutzungsdauer, und auf der anderen Seite natürlich die Nutzungsdauer dann zu verkürzen, damit man eben mehr abschreiben kann beim Finanzamt. Und das ist tatsächlich jetzt so gekommen, dass meine meisten Gutachtenaufträge solche sind. Und da habe ich jetzt dann tatsächlich auch inzwischen mehrere Vorträge auch schon zugehalten, da ich in verschiedenen Investorengruppen bin und da die Nachfrage einfach sehr, sehr groß ist. Und auch, muss ich sagen, gerade das ein spannender Zeitpunkt ist, weil die Finanzämter hier deutlich kritischer werden, was aus meiner Sicht auch gerechtfertigt ist und auch Sinn macht, gerade weil es sehr, sehr viele Internetanbieter gibt, die für Apple und Ei, sage ich mal, für wenige hundert Euro irgendein Gutachten anbieten. Ja. Und die Finanzämter hier tatsächlich auch aus meiner Sicht auch zu Recht anfangen, diese nicht mehr anzuerkennen, weil die einfach teilweise fachlich einfach eine Schablone sind oder eben teilweise sogar ohne Vorortbesichtigung angeboten werden, was ich mir persönlich überhaupt nie vorstellen kann, wie ich mir ein Objekt bewerten soll, das ich selbst nicht gesehen habe. Für mich unvorstellbar.
Ja. Okay, sehr schön. Das bedeutet, wenn man jetzt mal überlegt, so den ganzen Privatkundenbereich hast du für dich abgewählt. Wie fühlt sich das denn an, von ja schon einem recht institutionellen Arbeitgeber zu dir selbst zurückzukehren? Also du bist ja jetzt dann wirklich so komplett frei mit dir selber unterwegs. Wie fühlt sich das an? Also das war ja auch bestimmt ein Schritt, also ein größerer Schritt als bei mir, raus aus der Sparkassenfiliale in Greiz-Pohlitz. Deswegen.
Tatsächlich, ja. Gerade ich bin verheiratet, habe eine Familie und bin jetzt eben auch schon Mitte 40. Und das war schon ein größerer Schritt tatsächlich, aber ich bereue ihn keinesfalls. Und ich denke mir einfach nur so, hätte ich eigentlich früher machen sollen. Okay. Ich habe tatsächlich das Glück, es ist sehr gut angelaufen. Ich habe gut genetzwerkt. Ich habe jetzt inzwischen kommen auch schon Anrufe über die ersten Gutachtenempfehlungen, die ich dann vor einem Dreivierteljahr oder einem halben Jahr gemacht habe, wo es heißt, hier, du hast es doch gemacht und es hat alles gut geklappt. Bitte mach mal. Und tatsächlich, aber es ist eine große Umstellung. Also ich habe jetzt keinen Urlaub mehr, sondern ich nehme mir den Urlaub, wenn ich teile mir das Ganze ein. Ich mache teilweise abends oder Nachtschichten einfach, wenn die Aufträge reinkommen. Genau, also das ist schon ein anderes Arbeiten, als, sage ich mal, angestellt zu sein. Definitiv. Aber ich merke, es passt zu mir.
Das kann ich mir vorstellen. Aber dann habe ich das richtig verstanden. Also klassische Verkehrswertsgutachten ist dann eher bei dir.
Doch, mache ich auch. Ja. Doch, mache ich auch. Natürlich mache ich auch. Hier habe ich einfach nur bisher noch nicht die ganz, ganz großen und vielen Aufträge. Ich habe bisher circa 15 Verkehrswertgutachten gemacht. Also es ist nicht so, dass ich das nicht mache. Ich mache ich auch. Habe hier auch ein Hotel und ein Gewerbeobjekt gemacht. Mehrfamilienhäuser, Wohngeschäftshäuser habe ich natürlich auch gemacht. Allerdings ist da bei mir jetzt die Nachfrage bisher noch nicht so groß einfach. In Freiburg sitzt ja auch die DIA, da hier habe ich ja auch die Ausbildung gemacht, mit denen bin ich auch eng vernetzt. Und hier dadurch, dass, glaube ich, die DIA hier ihren Sitz hat in Freiburg, ist das Sachverständigen oder die Dichte an Sachverständigen und Gutachtern relativ groß. Also ich glaube, gerade wenn ich aus dem Podcast das verfolge, gibt es ja viele Regionen in Deutschland, wo das eher dünn besiedelt ist oder wo es gar nicht so viele gibt. Hier ist es eher so, dass man seine Nische finden muss. Und gerade für einen Einsteiger, das gar nicht so einfach ist, dass man sagt, okay, jetzt bin ich hier und dann kommen irgendwie unendlich Aufträge für Verkehrswertgutachten. So ist es bisher nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Nische gefunden und tatsächlich macht mir das aber mindestens genauso viel Spaß, wirklich vollumfängliche Verkehrsgutachten zu machen. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass da der ein oder andere Auftrag noch mehr dazukommt.
Sehr schön.
Aber du bist ja nicht quasi, es gab ja irgendwann eine Entscheidung zu sagen, ich mache diese Sachverständigenausbildung, ne? Dann hast du das hast das Studium gemacht zum Diplom-Sachverständigen wahrscheinlich, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, da hatte ich.
So, und dann hast du dir aber irgendwann zwangsläufig mal überlegt, so, und jetzt möchte ich das machen, was mir am meisten Spaß macht. Also Gutachten für, ich sag mal, fremdgenutzte Immobilien, ja, für Ertragswertobjekte und fürs Finanzamt. So,
das fast. Ist
ja
jetzt erstmal naja, etwas.
Ganz so. Ja, genau. Und da würde ich gerne mal rein. Also was war da dein Business Case, ne? Also was war der Antrieb, sagen, ich mache mich in diesem Bereich und vor allem mit dieser Nische selbstständig?
Also ich habe erstmal einen guten Freund, der hat mit mir damals die Bankausbildung gemacht, dann auch das Studium gemacht und er ist tatsächlich nach dem Studium wir hatten eben Immobilienbewertung auch in unserem Studium, das war dann damals um 2009 herum, hatte ich auch gehabt und ich hatte in der Immobilienbewertungsklausur eine 1,7 und er hatte eine 1,3 und die 1,3 hatte dazu gereicht gehabt bei ihm, dass er den Stipendium bei der DIA bekommen hatte. Das heißt, zwei pro Jahrgang hatten immer so ein Stipendium bekommen und das hatte ich damals knapp verfehlt und dann bin ich irgendwie, hat sich das dann mit Basel und so weiter ergeben und das hat eigentlich alles gut geklappt gehabt. Ich habe aber immer den Kontakt gehalten, wie gesagt, und ich bin dann tatsächlich auch, ich hatte ein gutes Gespräch mit meinem Co-Doktorvater, dem Professor Raffelhüschen hier in Freiburg gehabt und er meinte, das war eigentlich ein witziges Gespräch, das war dann so ein bisschen, wo die Weichenstellungen dann auch gegangen sind. Wir haben uns eine Stunde unterhalten und am Ende des Gesprächs meinte er, Jonathan, du bist doch promovierter Volkswirt, deine Frau kommt aus Frankfurt, du bist sehr viel in Frankfurt, werd irgendwo Chefvolkswirt in Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, das ist eigentlich gar nicht mein Ziel, das ist gar nicht meine Absicht. Wir sprechen ja gerade hier, weil der Traflüsen-Rüschen ist eben auch Leiter der DIA, muss man wissen, das habe ich vergessen zu sagen, ist Leiter der DIA. Und er meinte, ich muss mit meiner Frau sprechen, ob wir nach Frankfurt ziehen. Und wenn nicht, dann spricht er mit seiner Sekretärin und schaut, ob er mir ein Stipendium eben geben kann. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Wir haben am Abend telefoniert. Ich hatte das Proforma-Gespräch mit meiner Frau, da ich ja wusste, ich möchte das Ganze machen. Und tatsächlich habe ich dann so ein Stipendium bekommen für dieses viersemestrige Studium. In der Zeit habe ich das dann wirklich ich habe das relativ schnell durchgezogen, habe dann auch die Zertifizierung relativ schnell gemacht und habe dann tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr das Ganze dann durchgezogen. Ging dann eben, weil ich im Schwerpunkt damals in meinem VWL-Studium schon sehr viele Nachweise hatte, die ich dort anrechnen konnte. Und so ist es dann gekommen tatsächlich, ja, dass ich dann relativ schnell geswitcht habe. Der Wechsel ist mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen, wie gesagt, weil ich selbst selbst ein paar Objekte habe, einige besichtigt habe, mein eigenes Excel-Tool aufgebaut hatte und an den Immobilien eigentlich schon immer sehr nah dran war und auch diese Unternehmensbewertung sehr nah an dem Ganzen dran sind. Und also für mich passt es jetzt so sehr gut.
Was würdest du anders machen beim nächsten Mal, wenn du nochmal gründen würdest?
Ich würde früher gründen.
Das sehr ist mein richtig guter Appell.
Warum? Ja, tatsächlich. Weil mir macht es tatsächlich Spaß, also auch diese Eigenständigkeit, diese Unabhängigkeit, nicht bei einem Konzern zu sein, nicht jemanden neben einem, unter einem, über einem irgendwie zu haben sondern wirklich selbstbestimmt das Ganze zu machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin selbst auch fein damit, mit die ganzen verschiedenen Kontakte. Wie gesagt, ich habe auch selbst ein paar Objekte, dieses ganze Netzwerken, sage ich mal, mit Investoren, mit Banken und mit allen Parteien, das macht mir tatsächlich auch Spaß und mir taugt es. Was würde ich anders machen? Ich würde wahrscheinlich noch stärker netzwerken in den Bereichen. Also ich glaube, zur Gründung ist es einfach wichtig, dass man irgendwie an Aufträge kommt. Ich glaube, das ist das A und O, um erfolgreich gründen zu können. Weil die Fachexpertise ist das eine, die ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich wirklich auskennt und dass man weiß, was man da macht. Aber am Anfang ist das Wichtigste, an Aufträge zu kommen. Und da ist für mich das oberste des Netzwerken.
Wie lange bist du jetzt selbstständig? Genau.
Seit Mai 25, das heißt gut ein Jahr.
Und wie sieht deine Kundenakquise heute aus, also so nach einem Jahr? Läuft das? Also du hast gesagt, sehr, sehr viel Netzwerk, ne? Was machst du irgendwie?
Genau, ich habe so drei.
Buswerbung oder so.
Nein, ich habe tatsächlich, da kann man sagen, so grob kann man sagen, drei Standbeine. Der erste Standbein ist durch mein ehrenamtliches Engagement bei Maccabi Deutschland. Das ist ein großer Dachverband, wo ich eben auch im Präsidium sitze und wo ich seit Jahren sehr viel mache ehrenamtlich. Dort habe ich eben ein Netzwerk aufgebaut und da hatte ich das Glück. Maccabi Deutschland ist ein jüdischer Sportdachverband. Also wir machen eigentlich rund fast alle verschiedenen Sportarten.
Sport, und dort deshalb ist mir das fremd.
Genau, und da habe ich ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut. Ich hatte auch das Glück, dass ich von einem Großkunden dann einen größeren Auftrag bekommen hatte in Frankfurt zur Kaufpreisaufteilung und Nutzungsdauer. Und es hat sich dann dort rumgesprochen. Also das ist so der erste Standbein, wo ich dann tatsächlich einige Aufträge bekommen habe. Der zweite Standbein, also es steht alles über dem Netz, als Stichwort immer noch Netzwerken. Der zweite ist tatsächlich, es gibt so WhatsApp-Gruppen, die, das ist Immocation, ich weiß nicht, ob euch das sagt, das sind so, die Gruppe gibt es deutschlandweit und ich habe jetzt gesehen gehabt, in Freiburg gibt es die, in Frankfurt, in Karlsruhe und dort habe ich eben auch schon Vorträge gehalten und bin ich in den Gruppen drin und da gibt es immer Fragen, ne? Die Investoren, die haben Fragen zu diesen Nutzungsdauern, dann wird gesagt, ich habe bei diesem oder jenem Internetauftraggeber das Gutachten beauftragt und jetzt ist es aber, wird es abgelehnt oder ich habe vom Finanzamt dieses Schreiben bekommen und da wird in den Chats, wird sehr viel dann auch, wurde darüber diskutiert und dort habe ich mich dann eben dann auch eingebracht und habe dann eben mich eingebracht und habe dann auch eben angeboten, habe mich ja dann in dieses Thema weit reingearbeitet, habe dann eben auch angeboten und so habe ich jetzt inzwischen auch in Karlsruhe, Freiburg und Lörrach, das ist südlich hier von Freiburg, dann vor Investoren dann auch Vorträge gehalten dazu und dadurch haben, das ist das zweite Standbein, würde ich mal sagen, diese Investorengruppen, dadurch habe ich dann auch einige Aufträge bekommen und das dritte Standbein ist eigentlich kein Standbein, sondern das merke ich jetzt nach gut einem Jahr, beginnt es jetzt, das sind tatsächlich die Empfehlungen, also tatsächlich passiert es inzwischen auch schon, dass mich jetzt inzwischen jemand anruft und sagt, du hast doch bei dem und dem hier das gemacht und das hat alles gut geklappt und es wurde anerkannt oder wie auch immer und kannst du das bei mir auch machen? Das ist so das dritte Standbein.
Und wie zufrieden bist du mit deiner Auftragslage dann jetzt so dadurch?
Relativ gut muss ich sagen. Es kann immer noch mehr sein, also ich bin sehr zufrieden, ja. Also ich hatte es ja vorher auch gesagt, ich würde tatsächlich auch gerne nochmal das ein oder andere komplexe Objekt als Verkehrswertgutachten auch machen. Ich denke, ich bin jetzt seit gut einem Jahr dabei. Natürlich habe ich noch Ziele und Wünsche, aber so für nach einem Jahr, muss ich sagen, hätte ich mir das nicht, also hätte mir jemand gesagt gehabt, dass die Umsätze und die Aufträge so gut sind, wie sie jetzt sind, hätte ich gesagt gehabt, kaufe ich sofort, ja. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es läuft sehr gut.
An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal da draußen Werbung für unsere Anne machen. Grüße gehen raus an die Merlin Group. Anne möchte immer noch den Heidepark in Soltau bewerten. Wir haben bisher noch keinen Auftrag bekommen. Anne wünscht sich seit ewigen Zeiten, dass sie gerne den Heidepark.
Ja. Ich will mal so einen richtigen speziellen Spezialmist machen. Mal so wirklich mich mal an irgendwas richtig abarbeiten und austoben. Und ja, ich bin da sehr ehrlich zu euch. Mich heben jetzt so hochkomplexe Industrieanlagensendungen mit der Maus nicht so an. Ich bin kein sehr komplexer Mensch. Ne? Also mich kriegst du dann mit bunten Farben im Heidepark. Nein, ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, danke, vielen Dank. Wenn jemand da Lust hat, mit mir dieses Projekt anzugehen, dann würde ich das ab nächstem Jahr dankend. Also Jonathan, wenn du mal Lust hast, du kannst gerne den ganzen Bereich Restnutzungsdauer und Kaufpreisaufteilung übernehmen und ich kümmere mich um den Grüsch drumherum. Hammer ein Projekt tatsächlich. Nein, was mich mal noch fachlich sehr interessieren würde, dass viele, glaube ich, diese Restnutzungsdauergutachten, wie du hast es ja schön gesagt, sehr standardisiert, vorformuliert, der Stino, sage ich jetzt mal, anbieten. Ne? Also die Textbausteine sind identisch, werden dann halt immer je nachdem angepasst, was für Ergebnisse das Gutachten eigentlich so produziert. Und Patrick geht ja ganz groß voran, großartigerweise, damit zu sagen, naja, das geht halt nicht, die Restnutzungsdauer vollkommen isoliert zu betrachten, weil, wie gesagt, letzten Endes, wenn ich mich vorher um dieses Thema Kaufpreisaufteilung nicht ordentlich kümmere und dann vielleicht sogar im Step danach sogar noch nachweise, dass sich das damit Ergebnis auch noch in einen üblichen Marktwert einsortiert, dann habe ich ein Produkt geschaffen, was einen maximalen Mehrwert bietet und was auch eigentlich meiner Meinung nach sehr schwer wird anzufassen, ne? Also auch in der Ablehnung. Bei uns in der Region ist es so, das habe ich beobachtet, dass sich um dieses Thema Kaufpreisaufteilung so gut wie nie gekümmert wird. Also die kommen wirklich immer mit diesem Thema Restnutzungsdauergutachten vollkommen isoliert dann zu mir. Und jetzt wäre meine Frage, hast du für dich selber ein Produkt dadurch geschaffen? Was, glaube ich, auch mal sehr viele interessiert, arbeitest du dahingehend mit Softwareunterstützung oder machst du das selber? Und wie bepreist du das? Also das vielleicht mal nur so umreißen.
Ja, also ich habe ja gesagt gehabt, dass ich diese drei Vorträge gehalten habe und dann wirklich eine ausführliche Präsentation vorbereitet habe. Und das ist eigentlich, das kläre ich eigentlich in jedem Erstgespräch. Wenn die zu mir kommen und sagen, sie wollen Nutzungsdauergutachten, dann kläre ich die erstmal auf und sage, ja, können wir machen. Aber wir haben natürlich bei der Nutzungsdauer diesen Trade-off. Ne? Auf der einen Seite wollen wir das Gebäude schlecht rechnen und sagen, wir haben hier nur noch eine Nutzungsdauer von beispielsweise nur noch 15 Jahren. Das heißt, wir haben einen Abschreiben von 6 oder 7%. Und auf der anderen Seite sagen sie aber, ja, aber ich möchte 90% Gebäudeanteil haben. Und das ist vielleicht tatsächlich noch möglich da in der Region, wo du herkommst, Anne, tatsächlich bei niedrigen Bodenpreisen. Nein, weil ihr tatsächlich sehr niedrige Bodenpreise habt. Aber hier in Freiburg oder gerade in Frankfurt haben wir eine ganz andere Thematik. Da haben wir Bodenpreise, die in Frankfurt im Westend bis 10.000 Euro den Quadratmeter sind. Und da haben wir tatsächlich die Thematik, dass der Gebäudeanteil dann sehr niedrig ist. Und wir haben die beiden Komponenten, die müssen aus meiner Sicht immer zusammengedacht werden, weil wenn ich die Nutzungsdauer bestimme, diese beispielsweise jetzt diese 15 Jahre, dann ist das ja mein Input-Parameter im Ertragswertverfahren. Das heißt, ich habe ja dann diese 15 Jahre, wo ich dann noch wirtschaftliche Nutzungsdauer habe, das ist ja genau der Zeitraum, wo dann die Cashflows, die Mieterträge kapitalisiert werden. Und wenn man das dann eben zusammen verknüpft betrachtet, dann ist es natürlich viel schwieriger, nachher irgendwie dann auch aus Finanzamtssicht zu sagen, das passt nicht zusammen. Aber wenn man einfach nur das Nutzungsdauergutachten einreicht, am besten noch irgendwie eine Schablone und dann kommt da 15 Jahre raus, dann würde ich, wenn ich im Finanzamt arbeiten würde, würde ich genauso sagen, ja Moment, okay, das ist eine Schrottimmobilie, das ist nur noch 15 Jahre wirtschaftlich nutzbar, dann kann es ja nicht sein, dass das einen maximal hohen Gebäudeanteil hat, sondern dann muss der Anteil des Bodens natürlich signifikant höher sein. Und diese Problematik haben tatsächlich, sehe ich jetzt auch, kriege ich jetzt immer mehr Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden, dass diese Problematik die Finanzämter jetzt eben auch erkannt haben und dann teilweise sagen, okay, wir akzeptieren die Nutzungsdauer, aber wir müssen den Gebäudeanteil reduzieren. Und das kommt jetzt meiner Meinung nach immer mehr und aus meiner Sicht auch zu Recht immer mehr, weil das aus meiner Sicht, das muss zusammen gedacht werden. Ich glaube, ich hatte dazu auch mal eine Folge gehabt, wo du, Patrick, das glaube ich auch ähnlich gesagt hast. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du sogar gesagt, du machst es sogar nur noch zusammen. Ist das korrekt?
Genau, also wir machen im Prinzip, wenn man so will, ein abgespecktes Ertragswertgutachten. Also wir bauen das schon so auf, dass wir wirklich ganz klar fokussieren und sagen, das ist der Ertrag, daraus ergibt sich der Ertragswert, respektive auch der Verkehrswert, daraus ergibt sich diese und diese Restnutzungsdauer und daraus ergibt sich diese und diese Aufteilung des Verkehrswertes in Gebäude und Grund und Boden. Ja, das ist so, definitiv.
Okay, genau. Also bei mir ist es das Gleiche. Ich habe im Endeffekt, weil du gemeint hast, mache ich Verkehrswertgutachten, also im Endeffekt ist das ein Verkehrswertgutachten. Ich werde natürlich ich mache eine Mikro-Makro-Lage, lasse ich zum Beispiel tatsächlich weg, weil das muss ich bei der Kaufpreisaufteilung nicht machen, wobei die Lage, die Lageeigenschaften muss ich mir natürlich trotzdem grob anschauen, weil ich, es geht natürlich nachher um marktübliche Mieten, die muss ich ja plausibilisieren beim Ertrag. Das heißt, ich habe zwar den Ertrag, aber ich muss ja dann plausibilisieren, sind die Mieten, sind die marktüblich oder nicht? Das heißt, im Endeffekt Ableitung, Liegenschaftszinssatz und so weiter. Das heißt, im Endeffekt ist die Kaufpreisaufteilung bei mir ein Verkehrswertgutachten, etwas abgespeckt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so ausführlich, was dann die ganzen Lasten und Baulasten und so weiter angeht, nehme ich auch kurz mit auf, aber das mache ich nicht so ausführlich wie jetzt beim Verkehrswertgutachten zum Beispiel.
Ja, genau. Also so ein abgespecktes Vollgutachten, wenn man so will. Ne? Und deshalb kosten die bei uns
so auch ist genau, es, genau
das. Und das Interessante ist, das wird auch dafür bezahlt. Ne? Also wir haben und die Kosten für unsere Nutzungsdauergutachten liegen zwischen 2.500 und 3.500 Euro und die werden auch ganz locker bezahlt. Ne? Und nach oben hin so ist da es auch, wenn ich offen. Aber die, wo wir jetzt schon mal so bei dem Thema sind, was wir aber zum Beispiel nicht machen, ne, wir hatten im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen, das ist für Einfamilienhäuser. Wenn ich mal sage, ne, für so ein typisches Einfamilienhaus kann ich das für mich selber mit meiner Überzeugung nicht vertreten, zu sagen, es gibt eine, also sowohl rechtlich als auch technisch als auch wirtschaftlich eine ablaufende Nutzungsdauer. Ne, das ist so bei Sachwertobjekten, also bei einem reinen Sachwertobjekt für mich nicht denkbar. Ne? Da hast du gesagt, ja, das siehst du anders. Ne? Da hast du andere Ansätze. Von daher haben wir das quasi auf reine Ertragsobjekte bei uns beschränkt.
Ja, wir haben das tatsächlich hier in der Runde mit den beiden Kollegen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe. Das sind zwei gute Freunde inzwischen von mir, zwei Sachverständige, die auch die DAZ-Ausbildung gemacht haben. Tauschen wir uns regelmäßig aus und da kam das, der eine hört auch regelmäßig euren Podcast und da haben wir genau die Folge, was du jetzt meintest, haben wir diskutiert und hat gemeint gehabt, ja, sprecht es doch mal, hast du es schon angesprochen, genau. Natürlich, aber wenn, also ich kann es nachvollziehen, wenn es natürlich fremdvermietet ist, dann sehe ich jetzt tatsächlich keinen und das Gebäude abgerockt ist, dann sehe ich darin jetzt nicht den Unterschied, warum ich das nicht wie in einer Wohnung im Mehrfamilienhaus auch bewerten könnte. Natürlich, wenn sie eigengenutzt ist, dann macht es sowieso keinen Sinn. Es geht ja sowieso um Fremdnutzung, es geht ja um Erträge, um Kapitalerträge, hier um Renditeobjekte. Und natürlich ist das Einfamilienhaus primär kein Renditeobjekt. Da bin ich mit dir d'accord, ganz klar.
Also das ist ja zum Beispiel sowas, wo ich für mich verschiedene Dinge sehe. Ne? Einmal muss man ganz klar sagen, das ist so ein bisschen meine persönliche Überzeugung, dass ich sage, ein Einfamilienhaus ist klassischerweise ein Sachwertobjekt und deshalb kann ich mir persönlich, also ich als Sachverständiger, mir das persönlich schlecht vorstellen. Das andere ist, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber das ist die Kundengruppe, die mit solchen Objekten ums Eck kommt. Ja, wenn ich jemanden habe, der mehrere Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Büroimmobilien hat, ja, wirklich professioneller Investor ist, mit dem rede ich auf einer anderen Basis als mit jemandem, der sagt, er hat im Internet auf irgendeinem YouTube-Kanal jetzt so oft gesehen, dass das Haus, was er mal geerbt hat, oder nee, geht ja nicht, was er irgendwann mal gekauft hat, weil sie nicht in seiner ersten Ehe dann ausgezogen ist und jetzt vermietet, dass er dafür ein Restnutzungsdauergutachten braucht. Das ist eine andere Liga, sage ich jetzt mal ganz klar. Und das ist auch ehrlicherweise eine Zielgruppe, auf die ich hier in solchen Situationen keinen Bock habe, weil die das auch nicht verstehen. Und die stehen dann auch drauf, die sagen, ja, ich will so wenig Nutzungsdauer wie möglich. Und die Investorenkunden, die ich habe, die sagen, es muss immer ein ausgewogenes Verhältnis sein. Wir holen so viel raus, wie es geht. Wir wollen aber auch das Finanzamt nicht verärgern. Ne? Wir wollen niemanden verarschen. Wir wollen eine vernünftige, saubere Bewertung haben.
Korrekt.
Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und deshalb habe ich gesagt, nehme ich einfach diese Asset-Klasse Einfamilienhaus komplett raus, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Das ist eher so, okay. für mich so ein eher softes Thema, ne? Das da wirklich nicht zu bearbeiten. Aber ich glaube, es gibt
ja. Okay, keine hartes Kriterium. Tatsächlich ist es jetzt auch eher, ich habe bisher tatsächlich eins gemacht, das dann vermietet war. Und da habe ich das tatsächlich gemacht. Aber bei der ist jetzt weniger als 1% macht es aus. Also ist tatsächlich auch bei mir eher Nische.
Ja.
Aber spannend, danke für deine Erläuterung dazu.
Gerne. So, jetzt weiß ich nicht, inwieweit Anne hatte sich zwischenzeitlich zumindest mal internettechnisch hier verabschiedet, aber Gera, können Sie uns hören?
Also, das ist die Frage, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich noch.
Ach Gott, na gut. Wir haben nicht nur niedrige Bodenwerte, wir haben auch katastrophale Internetverbindungen. Und witzig, ich hatte das Thema Restnutzungsdauergutachten für ein Einfamilienhaus noch nie, weil bei uns hier niemand auf die Idee kommt, ein Einfamilienhaus zu vermieten. Ist es nicht interessant? Das ist das, was ich wirklich überall erzähle, dass du halt wirklich, du musst, finde ich, das könnten wir jetzt gerne mal so als Abschluss oder als Abrundung noch mitnehmen, du musst halt wirklich deinen Markt kennen. Also du musst wirklich bei dir Profi sein. Ich hatte das Thema, ich habe es schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, weil in dem Frühlingscamp von Sprengnet, als ich gefragt wurde, kann man deutschlandweit bewerten? Wie siehst du das denn, Jonathan? Kann man deutschlandweit bewerten?
Ja, kann man. Aber ich bin da völlig bei dir. Ist es natürlich deutlich schwieriger. Und wenn ich ich habe eben einen Kunden, der ist hauptsächlich in Frankfurt, im Frankfurter Raum, wo ich mich gut auskenne. Und der hat jetzt eben auch das ein oder andere Objekt in Hamburg tatsächlich. Und da habe ich jetzt zwei Bewertungen in Hamburg gemacht. Und es ist natürlich für mich ein deutlich größerer Aufwand, weil ich den Markt nicht so gut kenne. Das heißt, ich habe viel mehr Recherchearbeit. Ich muss viel mehr mich informieren. Ich muss mit dem Gutachterausschuss gegebenenfalls sprechen. Ich muss mir die Grundstücksmarktberichte aus der Region erstmal beschaffen, die ich im Zweifel dann auch noch nicht habe. Und so wie du sagst, jeder Markt hat seine Besonderheiten, jedes Bundesland hat seine Besonderheiten und es ist möglich, ja, aber es ist, also ganz klar, wenn ich jetzt was in Freiburg oder in Frankfurt bewerte, da kenne ich schon den Aufbau des Grundstückmarktberichts, ich weiß genau, wie alles eingeordnet ist und ich kenne den Markt und wenn ich das irgendwo anders mache, habe ich deutlich mehr Aufwand und im Zweifel, wenn ich jetzt irgendwas in Gera machen müsste, würde ich dich auf jeden Fall kontaktieren und würde ich gucken, ob ich dann im Netzwerk eben, was hatte ich ja vorher als großes Stichwort Netzwerk, ob ich dann im Netzwerk jemand habe, den ich dann auch nochmal um Rat fragen kann, mit dem man sich austauschen könnte.
Genau. Also wie gesagt, ich finde halt auch, du hast die Daten, ja, nur sie zu deuten, zu interpretieren und einzusortieren, das ist halt eine Sache von den Local Heroes. Ne? Also cool, vielen, vielen lieben Dank. In purer Angst, dass ich euch jetzt hier gleich wieder verlassen muss, weil, weiß ich nicht, wieder irgendwo hier draußen eine Leitung gekappt wird oder so. Magst du nochmal eine Anekdote zum Ende nochmal mitbringen? Um uns hier schmunzeln zu verabschieden. Also ich kann ja gleich mal eine von mir gestern erzählen. Die habe ich Patrick schon gestern Nachmittag kurz geschildert, weil das ist immer so, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ich hatte einen Vollgutachtenauftrag, nachweisniedriger gemeiner Werkabfall. Total spannend. Also da hat die Kollegin des Verstorbenen via Testament geerbt. Dementsprechend ist der Freibetrag verschwindend gering. Der Wert des Hauses auch, aber er liegt trotzdem überhalb des Freibetrages. Und das Finanzamt sieht es halt nicht so und deswegen bin ich beauftragt worden. Und es war im Erdgeschoss ein Fleck an der Wand und Ich bin dann hin und naja, wie wir ja so sind, wir schauen uns das ja trotzdem schon mal genauer an, wo das dann so herkommen könnte und ob das irgendwas Vakantes ist. Und dann rief mich noch mein Kunde zurück und sagte, nicht anfassen. Und ich sagte, ich hatte aber schon angefasst, muss man sagen. Und dann fragte ich, warum denn nicht? Naja, das kommt von demjenigen, der da verstorben ist. Das ist quasi genau in der Etage darüber passiert. Also das war dann mal eine ganz spezielle Erfahrung. Deswegen, vielleicht hast du ja noch eine schönere Anekdote.
Ich habe dich jetzt tatsächlich gerade eben nicht mehr so gut gehört und habe deine Geschichte leider nicht komplett mitverfolgen können. Ich höre sie mir dann aber gerne dann dann wenn es aufgeht oder wenn man die Folge hört, nochmal gerne an.
Ja, jetzt ist sie ganz weg.
Ja,
also Anna hat sich zwischenzeitlich jetzt aus dem Podcast verabschiedet. Aber wie dem auch sei. Genau. Also deine Anekdote und dann kommen wir zum Schluss, genau. Hast du eine coole Story, die dir mal so einfällt, das Witzigste, was dir so untergekommen ist?
Jein, naja, also witzig weiß ich jetzt gar nicht, aber tatsächlich habe ich irgendwie so ein Thema gehabt, das ist eher, aber das sprengt jetzt den Rahmen, vielleicht ist das dann irgendwann mal ein Folgethema, aber tatsächlich bei den großen, bei den hohen, wir hatten es ja mit dem Finanzamt, hatte ich auch eine Diskussion mit dem Gutachterausschuss in Frankfurt, weil die Bodenpreise dort eben so extrem hoch sind und da musste man sich irgendwie was einfallen lassen, weil wenn der Boden, wenn der Kaufpreis niedriger ist als allein der Bodenwert und dann ein großes Haus draufsteht, ein vermietetes Renditeobjekt mit 10 Wohneinheiten, dann ist es irgendwie schwer, eine Aufteilung zwischen Grund und Boden zu machen, wenn eben der Bodenanteil schon höher ist. Und das sind tatsächlich Themen, die mich beschäftigen und wo ich eben so gerade dran bin. Und das war für mich auch erstmal so ein Aha-Erlebnis, wie kann das sein? Und da habe ich auch mit dem Gutachterausschuss dann ausführlich telefoniert gehabt, wie kann das sein, dass eben der Kaufpreis 3 Millionen ist und allein der Bodenwert 4 oder 5 Millionen ist, nach Bodenrichtwert berechnet. Und da steht eine Jugendstilvilla drauf. Also solche Themen sind dann schon teilweise kurios, aber die kommen eben vor und dann versucht man das Ganze zu handeln und eben dann auch anzugehen. Solche Thematiken, ja.
Ja, das ist interessant. Ich hatte sowas auch. So eine Villa, 800 Quadratmeter Wohnfläche mit Tennisplatz, mit Schwimmbad und Kegelbahn. Und der Verkehrswert lag bei 2,5 Millionen und der Bodenwert bei 5. Ja. Ach, guck mal, die Anne ist wieder da zum dritten Mal heute. Alle guten Dinge sind 3. Anne, wir wollen gar nicht weiterreden. Beweg dich nicht, mach nichts. Jonathan, danke, dass du da warst. Ja. Und bevor jetzt irgendwas noch zusammenbricht, Anne.
War mir eine Freude.
Später der Tag, dass der Schöne die Gäste kommen.
Deswegen ist der Sachverständigendichte hier so dünn. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, ob ihr mich jetzt hört oder nicht. Aber ich wünsche ihn euch. Och Mensch.
So, und du musst jetzt doch sagen, geht raus in die Welt und bewertet. Und ich sag dann aber richtig, Leute, heute ist alles anders. Grüße gehen raus an die Deutsche Telekom. Ihr habt Gera vergessen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.